uns im Gemischte Tüte Podcast Studio ist heute Daniela Reuter. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Daniela meets Daniela.
Daniela meets Daniela.
Das ist schon mal gute Energie. Das ist ja ein Blind Date. Ja. Hast du schon mal ein Blind Date gehabt?
Habe ich schon mal ein Blind Date? Nein, das habe ich noch nie gehabt.
Ja. Was macht das mit dir, jetzt nicht zu wissen, auf wen du triffst?
Es macht mich neugierig. Ja, in erster Linie neugierig. Mhm. Ja, ich denke, ihr habt die Person bestimmt gut ausgesucht und ich bin da ganz offen und ganz neugierig auf das, auf die Person, die da kommt.
Professor Claudia Nassbauer ist heute hier im Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz Podcast-Studio. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Wann ist das für dich ein gutes Gespräch?
Also ich kann nicht so gut mit Pausen gehen. Also ein gutes Gespräch ist, wenn keine Pause gibt, wo man so wirklich, das ist von einem Thema auf die andere, dass es sich steigen kann. Das finde ich gut. Wenn ich merke, dass er gegenüber auch ein gewisses Interesse dann nochmal hat in den Gesprächen, das ist gut.
Ein Blind Date, eine halbe Stunde Zeit und die Frage, ist es ein Match? Das ist Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz. Wir haben wieder für euch ein Blind Date hier zusammengebracht in unserem Podcast-Studio. Die sitzen sich jetzt gegenüber und sind sehr gespannt. Ich darf vorstellen, Daniela Reuter, das ist Professor Claudia Nassbauer. Claudia, das ist Daniela.
Hallo.
Hallo Claudia.
Hallo Daniela.
Für uns ist ja immer ganz wichtig zu wissen, ob es ein echtes Blind Date ist. Kennt ihr euch?
Nein.
Nee, kennen wir uns nicht, haben uns noch nicht begegnet. Mhm.
Dann kannst du vielleicht, Daniela, mal anfangen, ganz kurz zu erzählen, wer du bist und was du machst.
Ja, ich bin Geschäftsführerin eines Photonik-Netzwerks, eines Clusters Optens und Geschäftsführerin einer angegliederten GmbH, Photonics Hub. Und das mache ich schon eine ganze Weile. Und ja, das ist so mein Job, mit dem ich mein Geld verdiene. Mhm.
Claudia, was machst du?
Also ich habe so schon ein bisschen Spoiler. Ich bin Professorin der Hochschule Mainz für Designstrategie. Mhm. Und in der Hochschule Mainz, also zusätzlich zu der Lehre, vertrete ich auch also ein paar Themen in Forschung. Habe ich jetzt ein Forschungsprojekt und habe hier noch ein zweites Forschungsprojekt. Und ich bin auch am Fraunhofer Jesing Kaiserslautern. Da habe ich vor 18 Jahren angefangen, also als Interaction Designer.
Und, als was für ein Designer?
Interaction Designer.
Was ist das?
Interaction Designer, das ist, wenn man so eine App oder ein System hat, das ist auf so eine Web-App oder wahrscheinlich ist es in einem Unternehmen, haben sie unterschiedliche Geschäftsanwendungen, die sie benutzen. Mein Job war ganz lang, diese Interfaces, die aussehen, aber auch also wie man also mit dieser Software also interagiert, welche Eingabe, wie man Eingabe macht, welche Outputs kommen, wie das aussieht und auch also das zu konzipieren. Das am Anfang, später wurde ein bisschen dann konzeptioneller, vor allem wenn Unternehmen so nach neue digitale Geschäftsmodelle gesucht haben. Dann war so meine Gebiet, es ist auf diesem konzeptionellen, strategischen Ebene zu überlegen, welche neue digitale Lösung entwickelt werden könnten.
Oh, sehr spannend, ja. Mhm.
Um euch noch ein bisschen besser kennenzulernen, gibt es ja eine zweite Regel bei Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz, nämlich, dass ihr euch ein Geschenk mitbringt.
Ja.
Und das Besondere an dem Geschenk ist ja, dass es euch beschreiben soll und dass ihr ja immer nicht wisst, wem ihr es mitbringt. Vielleicht magst du, Daniela, mal dein Geschenk überreichen und erzählen, was es ist.
Bitteschön.
Oh, wunderbar, eine schwere Tüte.
Ich habe dir eine gemischte Tüte mitgebracht. Genau, da sind zwei Sachen drin. Wenn du es rausholen magst, kann ich gerne was sagen dazu.
Dann packe ich aus. Also, ein Buch und ein Kartenspiel. Oh, Quiz.
Ja, also es ist kein Kartenspiel, das ist, sind optische Illusionen. Das ist auch noch zu. Ich weiß auch selber gar nicht so ganz genau, was da drin ist. Also es geht jedenfalls um optische Täuschungen letztendlich. Ne? Und das ist so ein bisschen der Aspekt, ich bin ja eigentlich Biologin von meiner Ausbildung her und diese optischen Illusionen finden ja eigentlich im Gehirn statt. Wo dein Gehirn Sachen verarbeitet, die deine Augen wahrnehmen, die dann irgendwie verschiedene Deutungen zulassen. Und das andere, das Buch »Die lange Reise der Glasmacher« ist ein, wie ich finde, ganz eindrucksvolles Buch, bezüglich der Gründung von Schott Mainz auch. Ne? Also die Schott ursprünglich in Jena ansässig wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Mitarbeiter deportiert von den Amerikanern. Und die haben dann eine ganz lange Reise durch Deutschland angetreten und haben sich dann schließlich in Mainz angesiedelt, um hier Schott zu gründen. Und ich finde es auch gerade in unserer heutigen Zeit, das Thema Vertreibung, Neuansiedlung, neue Chancen, finde ich, passt auch in die Zeit. Es gab es nur noch gebraucht, es gibt leider keine Neuauflage mehr, aber im Sinne der Nachhaltigkeit ist das, glaube ich, auch okay.
Ja, super, vielen Dank, ich freue mich total.
Toll. Ja, vielleicht ein Ansatz, weil die Daniela gerade erzählt hat, wenn man verreist und neu ansiedelt und man hört ja bei dir auch einen Akzent, vielleicht magst du auch noch erzählen, von wo du denn hergereist bist.
Ja, genau. Also ich komme ursprünglich aus Brasilien. Ich bin 2006 nach Deutschland gekommen, aber mit Umweg. Vorher war ich in Spanien, habe ich mein Master gemacht und da habe ich meinen Mann kennengelernt und durch die Liebe dann die Reise nach Deutschland gedreht und den Weg also hierher gefunden. Genau, und da wohne ich hier und lebe ich hier dann in Kaiserslautern seit jetzt 18 Jahren auch.
Stichwort Reisen. Also das war das Geschenk von Daniela. Ja. Was hast du mitgebracht?
Okay, dann hole ich jetzt.
Genau. Ich nehme das mal für dich hier so rüber. Eine weiße Kiste.
Ja, danke schön. Oh, was ist das denn? Eine Narrenkappe.
Ja, genau. So, ich kann ein bisschen erklären dann. Also, es ist auch sehr interessant. Also, es ist einer der Forschungsprojekte, wo ich auch gerade arbeite, heißt Hybride. Es ist ein Projekt, die von der Carl Zeiss Stiftung gefordert wird. Schotte ist einer der Stiftungsträger auch. Das heißt auch, dass er hier direkt, also seine Übereinstimmung. Das Projekt beschäftigt sich mit der Gestaltung von datenintensiven Softwarelösungen. Mhm. Wie kann man das werteorientierte machen? Und wir nutzen physische Elemente in dem Projekt, um die Dialoge zwischen unterschiedlichen Disziplinen zu fördern. Weil heutzutage ist es häufig, wird immer noch durch Data Scientists und Informatik solche Systeme gebaut. Und die Sache ist, dass je interdisziplinärer solche Teams sind, desto auch besser werden die Lösungen. Aber die Leute kommen aus ganz unterschiedlichen Ecken. Deswegen versuchen wir durch eine Methode zu unterstützen, die Dialog zwischen dann diese unterschiedlichen Disziplinen und unterschiedlichen Personen, die eigentlich eine Rolle spielen, wie, keine Ahnung, Soziologen, Designer, Psychologen und auch dann die Leute, die technisch auch sich auskennen und mit Daten auch sich auskennen. Und jetzt in der Hand, es ist eine kleine Puppe, wenn wir datenintensive Softwarelösungen entwickeln immer vier so unterschiedliche Art von Menschen. Und die Menschen können dann repräsentiert werden durch solche Figuren. Und in dem Hals sind die Werte, die diese Menschen vertreten. Mhm. Und in der Kiste unten gibt es so eine Karte, weil es gibt so eine Reihe von Werten, die von seinem Modell. Und diese Werte bespielen wir dann in unserem Workshop, dass die Leute sich identifizieren können. Erstmal so persönlich in erster Linie mit Werten, aber auch mit den Werten, die eigentlich die Menschen haben, für den man gestaltet. Und Sie haben auch vorhin gesprochen, dass es im Sinne der Nachhaltigkeit, das ist auch interessant, weil wo wir selbst die Methode für uns ausgeübt haben, ich habe herausgefunden, dass ich den Werte der Schutz der Natur oder der Nachhaltigkeit nicht so sehr habe. Also ich handle nicht so wirklich nach diesen Werten, auch wenn ich den für wichtig halte. Mhm. Das ist nicht so, das ist meine große Priorität. So Sachen wie Kreativität und Innovation und alles sind so Werte, die ich eher vertrete. Und wenn ich dann gestalte, dann wahrscheinlich kommt es auf den Punkt, wo man sagt, Claudia, hier hat voll die gute Idee, aber die konsumiert total viel Energie und ich werde sagen, das ist doch egal, das ist voll die gute Idee. Und deswegen ist es wichtig, über Werte zu sprechen, die man hat, weil wenn jemand anders die Werte hätte, dann sagt, aber das sollten wir schon achten. Und deswegen ist es so wichtig, diese unterschiedliche Sicht auf die auf ein Problem. Ne? Also so, je interdisziplinärer man ist, je vielfältiger man ist, desto besser fängt man auch die unterschiedlichen Aspekte und damit beschäftigt sich dann das Projekt.
Das ist sehr gut. Das könnte ich, so einen Ansatz auch durchaus bei uns im Netzwerk umsetzen, weil wir ja auch, also unser Netzwerk hat ja jetzt 114 Mitglieder und von allen Bereichen, Hochschulen, Großunternehmen, Kleinunternehmen, Einzelunternehmer. Und natürlich ist es auch eins unserer Ziele, diese unterschiedlichen Organisationen, Firmenvertreter zusammenzubringen zu gemeinsamen Projekten, also gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte zum Beispiel. Und da hat man ja auch diese Frage der Kommunikation, ne? Also wie... Es ist ja nicht immer das, was jemand sagt, ist auch nicht immer das, was er auch wirklich meint. Ne? Es gibt ja auch immer noch so einen Graubereich und das ist ein guter Ansatz. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Ich sehe jetzt also eine Karte, die sieht so ein bisschen aus wie eine Landkarte oder wie eine Puzzlekarte, wo unterschiedliche Stichwörter draufstehen, wie Sicherheit, Tradition, also als Werte. Und dann habe ich ja diese kleine Figur, die hat so einen Hals mit Ringen, den man austauschen kann. Gäbe es da jetzt, also, und diese Ringe, die haben Farben und die scheinen auf dieser Karte abgebildet zu sein. Gäbe es jetzt theoretisch für jeden Wert auf dieser Karte einen Ring?
Ja, genau. Also, es sind unterschiedliche so Stufen. Ne? Die erste Stufe wirklich diese einzelnen Werte. Ne? Ich glaube, so wie zum Beispiel bei dem Rot. Jetzt haben wir speziell so die Farben der Faschen, weil wir sind jetzt als in der Hochschule Mais und haben wir dann also jetzt die Farbe von Mais. Aber Rot steht für, ich glaube, es ist Werte wie Power. Macht, Power.
Power, ne? Gelb. Sicherheit und blaue Selbstbestimmung.
Genau, also das Rot gehörte so Autorität, Macht und so weiter, sind solche Art von Werten. Ne? Und da würde man wirklich also diese einzelnen Steine mit diesen Schlagwörtern erstmal abwägen und sagen, okay, handle ich nach diesen Werten, ja oder nein, und ein bisschen sortieren. Erstmal so auf die persönliche Ebene, weil so kann man so diese Thema Werte ein bisschen greifbarer machen. Und dann in einem zweiten Schritt würde man Annahme treffen zu den unterschiedlichen Stakeholders oder ja, Menschen, wofür man gestaltet. Und da auch dasselbe Spiel. Und dann würde man abhängig von, ja, was für Werte man also für die Leute so angenommen hat, die unterschiedlichen Farben kodieren.
Und die sind dann in unterschiedlichen Teams oder die sind dann in einem Projekt und man weiß, der steht für die Werte und der steht...
Genau, es ist schon also super spannend, weil gleich am Anfang man merkt, dass in einem Team unterschiedliche Werte sind und man macht schon so ein bisschen so seelische Striptease, ne? Wenn man so sagt, oh hier, ich vertrete nicht die Werte der Nachhaltigkeit, also das könnte man sagen, okay, ja, du gehst jetzt hier wow, auf Shame, ne? Also du bist böse, aber eigentlich versuchen wir genau das andersrum zu betrachten und sagen, eigentlich ist gut, dass ich das nicht mache, weil ich habe andere Werte, die für uns auch wichtig sind. Wichtig ist, dass uns bewusst ist, dass in unserem Team vielleicht keiner diese Werte vertritt, wenn das für die Organisation dann wiederum wichtig ist oder für die Zielgruppe. Und wir versuchen dann in dieser Atmosphäre so frei, also ohne jemanden also zu blamieren, einfach frei darüber zu reden und gucken, wie vielfältig oder vielleicht nicht vielfältig wir sind. Weil durch weniger Vielfalt laufen wir in Gefahr, so gebiaste Produkte oder Lösungen dann zu entwickeln.
Und weiß denn jeder sofort, welche Werte er vertritt? Ich habe das jetzt einmal so überflogen, diese Möglichkeiten.
Genau, weißt du schon, wo du stehst?
Ja, nein. Also ich habe mich dann gerade gefragt, habe ich mir, glaube ich, noch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, müsste ich da, glaube ich, erstmal wirklich in mich gehen. Also Selbstbestimmung ist für mich ein ganz wichtiger Wert. Das habe ich dann sofort erkannt. Da habe ich gedacht, hat sie das direkt für mich gebaut? Ich glaube, alles andere, also da darf sich dann jeder Teilnehmer im Prinzip, hier sind ja jetzt drei Werte, hast du mir jetzt hier mitgegeben, also darf man dann nur drei aussuchen, um das zu priorisieren oder hat jeder beliebig viele Möglichkeiten zu sagen, das ist jetzt quasi alles irgendwie wichtig für mich, muss er das priorisieren?
Ja genau, wir starten mit der Frage, nach welche Werte handelst du? Dann kann man von 60 Werte einfach so Ja und Nein machen, also ist ganz frei. Und in einen zweiten Schritt, dann nimmt so die Top 10. Und mit diesen Top 10 arbeiten wir dann. Das ist, man hat so ein bisschen mehrere Stufen. Und manche Leute machen sich auch sehr schwer und brauchen ganz viel Zeit. Das ist so wirklich die, schon so bei der ersten Frage, ja, nein. Weil manche sagen so wie, oh, ich würde auch gerne sagen, dass ich nachhaltig bin. Also so ein bisschen darauf zurückzukommen, um mich auf die weiße Weste, also diese Wert schreibe, wenn ich wirklich dann danach denke, na ja, wir haben zwei Autos, ich esse Fleisch und was. Also, vielleicht handle ich doch nicht danach. Deswegen, man braucht dann konkrete Beispiele, ne? Ja. Das ist dafür und das dauert schon ein bisschen. Und manche gehen super intuitiv, ne? Also, oh, das ja, das nein, das hängt also ein bisschen von Person, Aber in der Regel ist es eine super Erkenntnisse, weil ich glaube auch, dass viele Leute sich nicht mit diesem Thema beschäftigen oder nicht so bewusst haben, also welche Werte man vertritt.
Genau, das glaube
ich. Und ihr nutzt dann genau diese Puppe, oder wie nennt ihr das Puppe, oder wie nennt ihr das?
Ja, Puppe kann man nennen.
Also ihr nutzt die dann oder, und dann nehme ich mir einen Ring, oder also was ist dann, wie bin ich gekennzeichnet? Dann?
Genau, also am Anfang haben wir unterschiedliche Materialien. Ne? Wir haben also jetzt, wir sind nach Malta gefahren mit dem Workshop, wir hatten zwei große Koffer mit Material, also deswegen ist es diese erste Schritte, die persönliche, man bildet so wie eine kleine, so ein Stück Kuchen, wo dann die Steine ein bisschen größer sind. Die kleinen Ringe sind nur für die Stakeholder, sind eine zweite Schritte, wo man auch von der Annahme her dann diese Steine aussuchen. In dem Fall für die Stakeholders versuchen wir so vorzustellen, also wo eine Lösung geben, was wäre ziemlich gut, wenn die Lösung geben, was wäre ziemlich schrecklich, und darauf dann leiten wir die Werte ab.
Und aus deiner Erfahrung mit Projekten, muss es jetzt nicht für Carl Zeiss sagen, stellt man fest, dass man dann doch zu ähnliche Teams hat, dass dann bestimmte Werte fehlen. Also was stellst du fest, wenn ihr das durchspielt?
Genau, also da gucken wir, wie das Team aufgestellt ist, wo sind Werte, die man nicht hat und auf welche Werte man wirklich aufpassen sollte. Und dann manchmal kann man sich noch mal ein bisschen... Ja, so, wir haben so ein Armband, dann kann man sich dieses Armband verpassen und überlegen, okay, auf diese Werte werde ich aufpassen, dass wir wirklich immer drauf achten. Und daraus dann entstehen auch Designprinzipien, die für die Lösung dann später
verwendet werden. Ja, das wäre jetzt nämlich meine Frage. Also das, was ist das Ziel, wenn du so einen Workshop machst? Also du würdest so einen Workshop, ich sage mal, für Carl Zeiss machen, oder? Also für eine Firma, also für irgendeine Firma würdest du so einen Workshop machen, mit welchem Ziel, um ein digitales Produkt zu entwickeln, oder habe ich das falsch verstanden?
Also die Carl Zeiss Stiftung, es ist nur die Förderer von dem Projekt, also die Idee ist, ja genau, dass wir die Lösung also für beliebige Unternehmen zur Verfügung stellen, und nehmen wir an, jetzt ist ein Unternehmen, der eine bestimmte digitale Lösung entwickelt. Es ist ein Beispiel, die wir gerne nehmen, ist im Bereich Gesundheit. Nehmen wir an, also diese elektronische Patientenakt wird kommen und dann gibt es ein Unternehmen, das sagt, da, wie können wir so bessere Dienstleistungen für die Kunden also erbringen, wie können wir aus diesen Daten praktisch Dienstleistungen ableiten. Und dann könnten Sie darauf basieren, analysieren, welche Werte haben wir als Unternehmen, welche Werte haben die Kunden. Und dann sagen wir so, dass die Kunden sagen, meine Gesundheitsdaten, für mich ist es die Sicherheit oder die Privatsphäre eine ganz wichtige Werte, die zu vertreten ist. Und daraus dann entsteht ein Designprinzipien, die man sagt, okay, der Daten von den Kunden dürfen nie verletzt werden oder die Sicherheit ist ganz wichtig. Gibt es eine bestimmte Formulierung, und dann, wenn man den gestaltet, dann achtet man, dass diese Designprinzipien verfolgt ist. Ne?
So aus deiner Erfahrung, welcher Wert wird eigentlich so am häufigsten angegeben? Das würde mich mal interessieren. Was ist so ein gemeinsamer Wert, den die meisten irgendwie nennen?
Also in den Kreisen, wo wir uns bewegen im Moment, also die Werte so in dem Bereich Benevolenz, glaube ich, also sind in diesem Bereich, die werden so sehr gerne genommen. Jetzt habe ich nicht alles im Kopf.
Freundschaft, Loyalität, Liebe,
genau.
Ehre, Spiritualität.
Im Unternehmenskontext?
Also ja, genau. Also solche Werte, das werden es häufig genannt. Selbstbestimmung, also in dem Bereich werden auch häufig Werte genannt. In diesem Kontext, wo ich bis jetzt bewegt habe. Also das kann gut, aber kann auch dann manchmal kritisch sein, weil auch dadurch, dass es keine schlechten Werte gibt, also es auch individualistische Werte muss auch geachtet werden, wenn man nur diesen eher auf die Gesellschaft orientierte Werte nimmt. Dann vergisst man auch das Individuum. Und das ist manchmal auch nicht gut.
Das, also das Geschenk, jetzt haben wir schon ganz viel von Claudia gehört. Vielleicht, Daniela, erzählst du noch mal ein bisschen mehr über dein Netzwerk. Und dann kommen wir vielleicht da mit den Werten noch mal rein.
Ja, über mein Netzwerk. Ja, also erstmal, was ist ein Netzwerk? Viele können sich da irgendwie auch ganz wenig drunter vorstellen. Ne? Und ich versuche immer so als Einstiegserklärung zu bringen. Es ist sowas wie ein Verband, also ADAC für Automobilfahrer und ein Verband letztendlich. Ne? Aber das ist auch wirklich nur die Einstiegserklärung. Also wir sind jetzt kein Verband, weil mit einem Verband ist eigentlich immer verbunden eine Interessenvertretung. Das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe ist der Technologietransfer. Also das steht in unserer Satzung unseres Vereins drin, dass unsere Aufgabe Technologietransfer ist. Und wir sind 2001 gegründet worden. Das war damals eine Initiative unseres Bundesforschungsministeriums zur Stärkung der optischen Industrie in Deutschland. Und die haben halt festgestellt in Untersuchungen, dass es günstig ist, wenn die Hochschulen und die Unternehmen enger zusammenrücken und eben koordiniert arbeiten. Das ist die Hochschule nicht in ihrem Elfenbeinturm, sorry, ohne dir zu nahe treten zu wollen, quasi vor sich hin forscht und die Unternehmen eben ihre eigenen Sachen selber forschen müssen, sondern dass es eben ein Match gibt, so eben ein Match, dass das näher zusammenrückt und gemeinsam gemacht wird. Das war so die Intention dabei seinerzeit 2001. Und da gab es auch Fördermittel von unserem Forschungsministerium, um eben ein Netzwerk zu gründen, das auf verschiedene Plattformen anbietet, wo es eben zu diesem Kennenlernen der Kommunikationsplattform, Kooperationsplattformen eben etabliert werden. Und ja, das war ein Plan und das funktioniert auch ganz gut. Es wurden seinerzeit einige Netzwerke in Deutschland gegründet. Und dann kommt aber irgendwann der spannende Moment. Die Förderung ist ja nicht grenzenlos und beliebig lange. Das kennst du wahrscheinlich auch. Es gibt ja immer so ein Verfallsdatum und das kam bei uns auch. Und dann hast du halt die Aufgabe, ein Geschäftsmodell zu entwickeln aus dieser Konstellation. Und das war wirklich eine richtige Hürde, vor der wir dann auch standen, zu überlegen, für was würden denn die Firmen eigentlich Geld zahlen. Ne? Und da haben wir eben verschiedene Geschäftsmodelle entwickelt, wo wir sagen, gut, wir bieten berufliche Weiterbildungen an, zum Beispiel Veranstaltungen zu internationalen Themen. Wir bieten Messegemeinschaftsstände an. Wir machen gemeinsame Förderprojekte, die wir initiieren. Das ist so unsere kommerzielle Seite, die durch die GmbH abgedeckt wird. Und der Verein ist nach wie vor da aktiv in bestimmten Fokusgruppen ganz spezielle Themen aus der Photonik so zu behandeln. Wobei diese auch alleine schon, wenn man sagt Photonik, also dass die meisten Leute können sich gar nichts darunter vorstellen, was genau ist das denn? Ne? Also sind das jetzt Brillen oder sind das Mikroskope oder was? Ja, das auch. Also, aber eigentlich ist es wirklich Hightech. Das sind Linsen, die in Sensoren sind, die sind Linsen, die in Endoskopen sind beispielsweise. Es sind ganze photonische Baugruppen, die in Drohnen für die Landwirtschaft beispielsweise verarbeitet werden. Also es ist wirklich Hightech und es ist eine sogenannte Querschnittstechnologie, einfach weil es einfach überall drin ist. Ne? Mhm. Und dadurch ist es wirklich, wirklich wichtig, also kein Handy ohne Photonik, ohne Optik. Leider zunehmend auch ist jetzt auch der Rüstungsbereich sehr wichtig, ne, weil diese ganzen Raketen, die irgendwo abgefeuert werden und ihre Ziele treffen müssen, es geht nicht ohne Photonik, ohne entsprechende Zieleinrichtungen. Und ja, diese großen Bereiche sind im Prinzip Automotive, ne, also Automobiltechnologie, Medizintechnik, Rüstung, das sind so die Anwendungsbereiche der Produkte.
Jetzt hast du Deutschland gesagt oder agiert ihr nun Rheinland-Pfalz?
Also wir sind gegründet worden als Netzwerk für Hessen und Rheinland-Pfalz seinerzeit 2001. Aber wir haben jetzt, wo auch die Förderung eben ausgelaufen ist, haben wir gesagt, okay, wir erweitern uns auch und haben jetzt die meisten Mitglieder in Hessen, gefolgt von Nordrhein-Westfalen und dann kommt erst Rheinland-Pfalz.
Aber dann schon quasi bundesweit?
Grunde ja. Also letztendlich entscheiden die Firmen danach, bei uns Mitglied zu werden, ob da eben Kunden oder Lieferanten im Netzwerk sind. Ne? Und dann sagen die, ja, das ist gut, da gehören wir auch rein, da möchten wir auch vertreten sein, sichtbar sein. Und dann hat man die eben auch schnell dabei, egal wo die sitzen.
Und dann hast du ja noch den Photonics Hub erwähnt. Das ist eine GmbH, kein e.V. Was macht ihr da?
Ja, das ist im Prinzip dieser kommerzielle Arm, ne? Also wo wir dann die Veranstaltungen mit anbieten, die Weiterbildungen, alles, was Geld bringt, die Messegemeinschaftsstände.
Also das eine ist quasi, da habe ich einen Mitgliedsbeitrag und damit wird der Verein quasi und der Rest ist der Hub. Okay. Wenn ihr euch jetzt schon so hört, vielleicht hast du, Claudia, auch, ich habe ja schon gemeint, wenn du dann hörst, was Daniela macht, dann kommt vielleicht dieser Werteansatz nochmal. Was fällt dir direkt ein oder was möchtest du wissen?
Also ich habe mich gefragt, das ist auch, also es bezüglich diese ganze der Globalisierungsfrage hier in Deutschland, man hört auch also es, viel über diese Hidden Champions in so Hightech-Unternehmen, die Sachen entwickeln und tun sich zusammen. Wie ist die aktuelle Lage für diese Unternehmen? Sind sie glücklich mit der aktuellen Situation oder spürt ihr irgendwelche Veränderungen jetzt?
Ja, leider ist das so. Also Stichwort Hidden Champions, ja, wir haben wirklich ganz viele Hidden Champions auch bei uns in unserem Netzwerk. Also wir haben zum Beispiel 3 Firmen drin, die in der Region Wetzlar sitzen, die bauen sogenannte Optikmaschinen. Das sind halt Maschinen, wo du einen Glasblock reinpackst und 1000 Bearbeitungsschritte passieren und dann kommt eine fertige Linse hinten raus. Ne? Oder das würde auch zum Beispiel mit Brillengläsern so funktionieren. Und diese 3 Unternehmen teilen sich irgendwie 80% etwa des Weltmarktes untereinander auf und die sitzen alle in einem Radius von vielleicht 50 Kilometern. Ne? Und die kennt, glaube ich, kaum jemand. Aber das sind so tatsächlich die Hidden Champions. Die kleinen und mittleren Unternehmen in dieser Branche sind da ganz, ganz wichtig. Aber die wirtschaftliche Lage macht tatsächlich den Unternehmen sehr zu schaffen momentan. Das muss man einfach wirklich so sehen. Ne? Schwierig.
Und Stichwort Innovationskraft, Innovationen entwickeln. Also dieser Antrieb, wer wird da von wem angetrieben? Vom Markt, von den Kunden? Oder sind die Unternehmen in eurem Netzwerk auch sehr innovationsgetriebene?
Ja, das ist schon so. Also das ist eine unheimlich spannende Geschichte. Ne? Mir fällt es natürlich als Biologin nicht immer direkt ein, zu sagen, oh ja, Mensch, klar, ich frage aber gerne nach, ich lasse mir das gerne erklären. Und natürlich, du bist letztendlich anwendungsgetrieben. Ne? Du hast eine Herausforderung und dann wird halt überlegt, ja, was muss ich machen, um diese Herausforderung zu bewältigen? Und am Ende des Tages muss man ja einfach auch mal sagen, geht es schlicht und ergreifend auch ums Geld verdienen, ne? Wenn ich eine Innovation habe und besser bin als mein Marktbegleiter. Das heißt ja heute auch nicht mehr Konkurrenz, das heißt ja Marktbegleiter. Finde ich auch so schön, den Ausdruck. dann habe ich halt bessere Umsätze und das ist ja kein Selbstzweck, die Innovation. Mhm. Ne?
Inwieweit kann Designstrategie helfen, diesen Hidden Champions bei der Innovationsentwicklung?
Also ich glaube, es ist ein interessanter Punkt, das ist was auch als Teil der Arbeit, die wir im Fraunhofer gemacht haben, also auch als Digitalisierungsprojekt in solchen Unternehmen, also die Digitalisierungsgrad, das ist immer sehr hoch, sehr spezialisiert, aber immerhin, also so überall ist es auch jetzt Software, sei in der Produktion von solchen Systemen oder sei es also in der Kommerzialisierung oder auch also in der Anwendung selbst, das ist manchmal. Ich glaube, es ist da im Bereich, es ist Designstrategie, es ist konzeptionell zu überlegen, wie man nochmal neue Geschäftsmodelle auch erstellen kann. Es ist ganz wichtig, zudem durch die Anwendung von Software, also solche Produkte, also neue Wege zur Kommerzialisierung, neue Nutzung, es ist von solcher Technologie, da spielt es Designstrategie schon eine Rolle, vor allem es ist in der Entdeckung von neuen Geschäftsideen. Und das ist etwas, die vor allem in den letzten Jahren, also ich also viel gearbeitet habe, ist die Entwicklung von Methoden, wie kann man Unternehmen, die hochspezialisiert sind, neue Geschäftsmodelle ermöglichen, die durch diese digitalen Market also ermöglicht sind. Und
wie wahrscheinlich ist denn das, dass so ein kleines und mittleres Unternehmen, am besten noch Inhaber geführt, zu euch kommt und sagt, ich hätte da gerne mal was entwickelt, weil meine Erfahrung ist in meiner Branche, dass das schon sehr eher konservativ ist und man da schon große Schwierigkeiten hat, diese überhaupt Digitalisierung da voranzubringen.
Ich glaube, es ist wirklich diese erste Schritte, es ist immer schwierig, erstmal so sich zuzulassen. Also es ist neue Ideen, neue Aspekte, aber die Erfahrung, die wir haben, ist, dass sie, obwohl sie, so wie Sie sagen, vielleicht klein oder eher so traditionelle Unternehmen sind, diese Innovationskraft sehr hoch sind und meistens sehr willkommen, also sind für neue Ideen. Die Frage ist, ob der Markt, wo sie sind, dann auch, wenn eine Idee entsteht, auch bereit ist, für diese Idee die umzusetzen. Weil manchmal sind auch die Ideen vielleicht zu fortgeschritten und fehlen dann Rahmenbedingungen, vielleicht gesetzliche Bedingungen. Weil das ist auch ein Aspekt von digitale Lösung, dass es reicht nicht nur technisch möglich sein, es müssen auch geschäftlich das zusammenpassen, weil man muss wahrscheinlich auch also über das eigene Haus hinaus also zusammenarbeiten mit anderen Partnern oder Marktbegleiter. Es muss auch die gesetzliche oder rechtliche Bedingung auch entstehen. Es ist ein Zusammenführen von unterschiedlichen Aspekten. Und da manchmal macht es schwieriger, als die Idee selbst oder diese Lust zu haben, also eine neue Idee zu entwickeln und neue Markt vielleicht einzutreten.
Aber du hast ja gesagt, dass ihr eigentlich für den Technologietransfer steht. Und trotzdem musst du sie immer alle noch ein bisschen rauslocken.
Ja, das gibt so Themen, wo es wirklich Vorbehalte gibt. Ne? Das ist tatsächlich so. Ich hatte mal vor vielen Jahren ein europäisches Förderprojekt Industrie 4.0, wo wir dann zusammen mit einem IT-Netzwerk angeboten haben, dass wir die Firmen besuchen und quasi im Haus beraten, dass wir schauen, was man da noch an Digitalisierung vorantreiben kann. Und wir haben seinerzeit wirklich kaum Firmen bekommen, die gesagt haben, oh ja, dann machen wir mit für kostenlos. Ne? Also das war wirklich einfach, ne? Das ist schon, ja, man hat doch vielleicht auch zu Recht ein bisschen Angst, dass man Wissen preisgibt. Das ist ein großes Problem, dass man eben schon sein Fachwissen hat und man Angst hat, dass man das auch teilt, wenn man dazu offen mit anderen drüber redet. Das kann man ja auch nachvollziehen in gewisser Weise.
Und welche Art von Projekt ist es? Also es wird gefordert oder ist es initiiert? Ist es im Rahmen von dem Netzwerk?
Also meinst du jetzt dieses, was ich da, es nannte sich seinerzeit noch Industrie 4.0, heute würde man wahrscheinlich KI oder sowas sagen. Ja, das ist so ein europäisches Förderprogramm, EFRE-Förderung gewesen und da haben wir dann als Netzwerk die Aufgabe, uns ein Projekt zu überlegen. Das reichen, also das arbeiten wir dann aus. Die Projektidee, wir formulieren den Antrag und dann reichen wir das ein. Also das ist im Prinzip dann Strichwort Kreativität, meine Kreativität, mir zu überlegen, was ist ein gutes Projekt, was unseren Mitgliedern auch etwas bringt. Weil es kann ja auch nicht so sein, dass man jetzt Förderprojekte nur beantragt, damit man sich selber irgendwie finanziert, sondern es muss ja für die Mitglieder einen Mehrwert haben. Und dann dachte ich seinerzeit, wie lange ist das wohl her, vielleicht 10 Jahre, 7 Jahre, so etwa, fand ich das eine unheimlich gute Idee, so dieses Industrie 4.0, den Firmen einfach mal so ein bisschen zu zeigen, was alles gehen könnte. Aber vielleicht war ich da auch noch ein bisschen zu früh. Ne? Also die Angst auch Datenverlust, ne? Also Richtung China oder wohin auch immer, spielt eine ganz große Rolle bei den Firmen, wo die sagen, naja, ich weiß nicht, Online-Wartung, wer weiß, wer die Daten abgreift. Das ist schon, dieser Sicherheitsaspekt ist da schon sehr ausgeprägt.
Da kommen wir ja dann eigentlich zu deinem Spiel und den Werten wieder. Mhm. Also wenn ich dann quasi in dem Team ganz viel Sicherheit habe, wie würdest du sowas, oder wie würdet ihr als Fraunhofer ESE oder Hochschule, wie würdet ihr das aufbrechen oder braucht es überhaupt was? Sagt man, naja, die sind ja innovativ, sie sind die Hidden Champions, lassen wir sie? Oder muss es dieses Anstoßen geben und wie würde das aussehen?
Also eine Dienstleistung, die wir haben, Fraunhofer Jese, sind Innovationsworkshops, wo man wirklich alle Stakeholders oder Interessengruppen also so, in einen Raum bringt und strukturiert über zum Beispiel so eine Vorgehensweise so sich überlegt. Also meistens ist idealisiert so eine gewisse Lösung, die zu entwickeln ist. Und da kommen dann Aktivitäten wie zum Beispiel das mit den Werten könnte eine Rolle spielen. Aber auch also andere Anforderungen, die von den Unternehmen kommen könnten, also ist erstmal so formuliert werden. Und wird man so frei von die Tatsache, dass man irgendwann das wirklich machen muss, ganz frei überlegt, was wäre so eine ideale Welt für uns, was für eine Lösung hätten wir alle gern. Und da gibt es dann also in dem Bereich Kreativität, das geht also auch in diesem Bereich, also ist Designstrategie, Innovationsprozesse, wo man dann wirklich diese Ideen, diese Vision entwickelt und darauf basiert dann so Arbeitspaket ableitet oder Aufgabe ableitet, später die in einem Forschungsprojekt das ist, einfließen oder wirklich eine Auftragprojekte auch, also zum Beispiel bei unserem ESE, ne, dass man wirklich einen Auftrag nimmt, so ein Forschungsinstitut, die dann diese unterschiedliche Technologie umsetzt. Oder man kann dann daraus ein Forschungsprojekt auch also es idealisieren. Aber dieser Raum für Konzeption muss wirklich geschaffen werden, wo die Leute frei von der Realisierung erstmal überlegen, also was ist die Idealwert für uns, weil sobald man sich dann mit der Realisierung anfängt zu beschäftigen, dann kommen so Diskussionen, aber das ist unsicher, das ist zu schwierig, das ist zu kompliziert oder zu teuer, wir haben gar nicht. Obwohl man gar nicht so wirklich fertig ausgedacht hat, was sind so mögliche Zukunftsbilder für uns als einen ganzen Bereich oder ein Unternehmen. Und da haben wir mit solchen Workshops schon Erfolg gehabt, dass wir so durch so eine Vision, manchmal dauert es so ein paar Jahre, aber nach so 3-4 Jahren dann die Unternehmen wieder getroffen haben und gesagt, guck mal, das war für uns ein Roadmap und jetzt bewegen wir uns in diese Richtung. Vor allem ist es in Deutschland, also das große Unternehmen, manchmal ist es nicht so schnell. Ne? Also sie bewegen sich dann eher langsam Richtung die Vision, aber stetig haben sie das dann im Blick. Und das ist etwas, die man auf jeden Fall machen kann, um solche Projekte zu idealisieren oder die Leute abzuholen in diese in diese Zukunftsbilder, ne? Dass sie sagen, okay, das haben wir mitgestaltet, das könnten wir uns vorstellen, ohne zu denken, wie kommen wir dahin? Weil manchmal braucht man
also Dinge. Könnte ich dich buchen für so einen Workshop für meine Mitglieder?
Ja, ist auf jeden Fall.
Also so wäre das dann für ein Unternehmen oder könnte ich jetzt sagen, ich buche dich für, weiß ich nicht, wer da jetzt teilnehmen würde, 15 Unternehmen, hätten die da irgendeinen Mehrwert am Ende des Workshops dann?
Ja, auf jeden Fall, das könnte man machen. Also das wenn zum Beispiel so Richtung etwas, die unternehmenübergreifend dass es funktionieren soll, so eine Lösung, die digital läuft, das könnte, das sind so die typischen Projekte, die wir im Bereich Innovation Fraunhofer Jese machen.
Ja, sehr spannend.
Das ist doch schon mal ein Ansatz.
Was daraus wird.
Ja. Ich würde gerne nochmal, Daniela, bei dir nachfragen. Du hast ja gesagt, dass ihr euch mit Dienstleistungen daran ausrichtet, was die Unternehmen wünschen und brauchen. Was sind das denn aktuell für Themen?
Also letztendlich sind es berufliche Weiterbildungen, also wo man dann wirklich sagt, wir finden Referenten zu speziellen Themen, die eben die Mitarbeitenden in Unternehmen brauchen, ne, und die vielleicht, also lebenslanges Lernen, vielleicht auch jetzt neu dazugekommen sind, neue Mitarbeitende und so, die dann bei uns buchen. Das ist so eine Geschichte. Was brauchen die Unternehmen? Also wenn ich mache ja regelmäßig Befragungen auch bei meinen Mitgliedern. Warum seid ihr dabei? Was wollt ihr, dass ich tue für euer Geld? Und dann bekommst du immer zwei Antworten. Das ist einmal, man möchte Kontakte und man möchte Informationen. Das sind so die zwei Pfeiler. Und dann kann man daraus eben überlegen, was biete ich an? Und da ein Punkt sind eben Weiterbildung oder Veranstaltungen. Wir haben immer regelmäßig ganz aktuelle Themen, die wir in Veranstaltungen aufgreifen. Zum Beispiel haben wir jetzt kommend Photonics for Space. Das ist auch tatsächlich eine englischsprachige Veranstaltung, die in Aachen stattfinden wird, wo wir auch internationale Gäste erwarten, wo dann eben ja, photonische Anwendungen in der Weltraumtechnik eine Rolle spielen. Und das wechselt halt immer dann, was, also wir haben ganz unterschiedliche, immer wieder wechselnde Veranstaltungen und die kosten halt Geld, wie es halt so ist, für eine Teilnahme. Und da haben wir dann eben ein Geschäftsmodell kombiniert mit Kontakten und Informationen. Das ist ganz, ganz prima.
Ja. Und jetzt machst du das ja schon über 20 Jahre.
Unglaublich,
ja. Ja, und ich finde ja, so ein Netzwerk, also du kannst mich gern korrigieren, lebt ja auch sehr stark von dem, der es leitet. Also ich glaube, es ist auch sehr personenbezogen. Was heißt es denn für dich, innovativ, kreativ zu sein, dich dann, also diese Energie ja dann auch irgendwie zu halten oder sich selber so zu verändern, dass man sagt, ah, ich bin immer nah dran und wir machen es jetzt mal anders, wenn man schon so lange dabei ist.
Ja.
Ja, es und ist, vielleicht hast du gleich noch eine Lösung.
Ja, es ist wirklich manchmal, das ist richtig, eine Herausforderung. Da hast du recht. Aber ich denke, auf der einen Seite ist das eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite habe ich auch unheimlich viel Erfahrung, sodass ich, glaube ich, ganz gut abschätzen kann, was funktioniert und was nicht funktioniert. Mhm. Und vielleicht dann schon auch ganz gut zielgerichtet mir neue Sachen überlegen kann, die ich anbieten kann. Aber tatsächlich ist es schon eine Herausforderung, immer kreativ zu sein. Mhm. Das ist richtig. Aber du lebst halt mit dem Austausch. Du musst halt viel, viel sprechen, viel reden mit den Menschen auf Messen, auf Veranstaltungen und immer hören, gut zuhören, wo sind die Bedarfe und daraus eben was machen.
Mhm. Ich finde Erfahrung so ein echt wichtiges Stichwort. Ich weiß gar nicht, ob das ein Wert da drauf ist irgendwie. weil ja, ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung in der Transformation der Wirtschaft, da ist eine Erfahrung, gerade diese Hidden Champions, die ja meist sehr traditionell im Sinne auch von, die gibt es dann seit 120 Jahren. Wie schafft man das zu verbinden? Und Tradition und Erfahrung und gleichzeitig immer innovativ zu sein, diese anderen Werte, die ich vielleicht auch brauche für eine Gesellschaft, die sich weiterentwickelt, das entweder ja an mir selber, also so wie du eines Tages Nachhaltigkeit leben wirst, an mir selber weiterzuentwickeln oder eben die Teams so zu matchen, dass alles drin ist.
Also zu den Teil, das ist Werte kann man auch, also sehr, Werte, die man hat, aber sind auch Werte, aspirative Werte, Werte, die ich auch gerne hätte. Das heißt, man kann auch sich hineinarbeiten, wie du sagst. Und ich glaube, es ist auch, die Werte, sie sind kontextunabhängig, aber der Kontext, der prägt ein bisschen, das ist, was im Moment also ziemlich latent ist. Und ich glaube, es ist auch, also so Unternehmen, die sehr traditionell sind, können auch sehr innovativ sein, weil es hängt ein bisschen, was der Kontext ist, also in der Zeit auch fordert von denen. Und ich glaube, es gibt, das ist nicht so die eine Seite, man ist nur das oder das. Ich glaube, man bewegt sich auch, also es zwischen diese unterschiedlichen Aspekte. Es ist traditional sein, es ist diese Tradition respektieren und pflegen, aber gleichzeitig auch Innovation fordern und diese Schritte in die Zukunft auch zu gehen. Und das ist sehr abstrakt, wenn man in Unternehmen denkt. Ne? Also es ist Unternehmen, also es, wie kann die Unternehmen Wert hat. Das ist meistens drückt sich auch durch die Menschen, die da sind. Und ich glaube, es ist wichtig, dann zu haben, die Menschen, die beide Art von Werte eigentlich besitzen. Ne? Also es sind Leute, die diese Tradition beibehalten wollen und bewahren wollen, aber auch Leute, die innovativ und kreativ und vorantreibende sind auch und diese andere Sicht auch, also es mit in den Unternehmen bringen, weil die Unternehmen sind auch großenteils nur die Menschen, die da arbeiten.
Das ist genau der Punkt und das ist auch Teil meines Jobs, Menschen zueinander zu bringen. Nicht Unternehmen, sondern Menschen. Und auch nochmal auf deine Frage zu kommen, ich glaube, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Also ich bin unheimlich interessiert an allen möglichen Sachen und das ist, glaube ich, so eine Grundvoraussetzung. Also wenn man das nicht ist, ist es vielleicht wirklich schwer, über so viele Jahre da immer irgendwie Power zu geben. Aber wenn man immer neugierig ist, wenn neue Menschen dazukommen, wenn neue Firmen dazukommen und dann entwickelt sich das von ganz alleine.
Ja, und ich finde diese Erfahrung wirklich einen Wert, weil man stelle sich vor, du bist nicht mehr da, dann geht ein unfassbarer Wissensschatz.
Ach, na ja, also ganz ehrlich, es ist das ist schon so. Ich denke dann, es ist auch eine Chance, wenn jemand ganz anderes kommt, der vielleicht auch komplett anders auf die Dinge draufschaut, weißt du? Und ich habe ja auch Mitarbeiter, die ja auch lange dabei sind und oder ja, ne, und die das ja auch mitnehmen. Also.
Ein Punkt noch bei dir, Claudia, als du das eben gesagt hast mit so, dann sind die Gegenpole, die sich vereinen. Währenddessen habe ich so gedacht, ah, kommt dann Mittelmaß raus? Also ist vielleicht das falsche Wort, wenn es um Werte geht. Aber ist es vielleicht ja manchmal richtig zu sagen, wir sind alle schwarz und wir gehen den schwarzen Weg, statt dass man sagt, ah, wir müssen alle, oder ne, Farben jetzt, wir müssen alles mischen.
Also ich glaube, dass Vielfalt ist wirklich das Entscheidende, dass man unterschiedliche Perspektiven einbringt. Das macht nicht unbedingt einfach, aber wahrscheinlich sowas so, nennt es so diese Trade-off, wie kriege ich so ein Gleichgewicht zwischen diese unterschiedlichen Aspekte. Das ist schwierig, aber wahrscheinlich essentiell, also, um wirklich voranzukommen. Und da wird dann wirklich schwierig und ungemütlich häufig, aber dann kommen also die Innovationen raus, genau diese Trade-off, also es nochmal abspielen zu können, dass beide Werte in einer gewissen Maße bedient werden oder mindestens nicht verletzt werden.
Dann aber es geht nicht um Kompromiss. Man findet nicht einen Kompromiss, weil der kann ja dann manchmal eben nicht diese eine durchschlagende Sache sein, sondern eben ein Kompromiss.
Ja, vielleicht ist es nicht immer ein Kompromiss, vielleicht ist es was ganz Neues, die man nicht erwartet, die beide Seiten abholen können.
Aha, das hast du sehr schön formuliert.
Sehr diplomatisch, ja, absolut. Genau.
Wenn ihr euch jetzt so gehört habt und was ihr Unterschiedliches tut, welche gemeinsamen Ideen? Wir haben ja gelernt, der Workshop ist ja schon quasi fast bestellt. Yeah. Aber gibt es was, wo ihr sagt, ah, das finde ich spannend, da können wir irgendwie Ideen ansetzen?
Ja, also ich glaube, ich würde gerne mal bei dir vorbeikommen, wenn wir das mal so richtig mal anschauen. Also da fehlt für mich jetzt persönlich noch, also weil da habe ich sehr wenig Erfahrung auf dem Gebiet, da fehlt mir so ein bisschen Anschauungsmaterial. Ich würde da gerne mal sehen, was du konkret, wie das dann da aussieht, also was du da machst. Das ja, vielleicht darf ich mal irgendwann vorbeikommen, mir das mal angucken.
Ja, sehr gerne. Das wäre super. Und ich finde auch, also diese thematisch, also es in diesem optischen Bereich, also so auch, also diese Verbindung zwischen so vielen Unternehmen und auch, was du gesagt hast, ist angewandte Forschung, das ist ein sehr wichtiges Thema, weil ich glaube, das brauchen wir umso stärker ist es heutzutage, dass wir es auf diese neue Herausforderung, die Unternehmen und nicht nur so Großunternehmen, aber vielleicht kleine Unternehmen, also auch eher traditionelle Unternehmen haben und dann ganz gezielt gucken, welche Bedarf sie da haben und dafür Lösungen, also es in den digitalen Bereich zu entwickeln. Ich finde das einen super Ansatz, auch mit denen in Verbindung zu sein und auch immer zuzuhören, weil ganz häufig in dem Bereich wird es zu einem Unternehmen gegangen, man verkauft ganz viele tolle Produkte und Methoden und alles, aber man hat nicht mal zugehört, was für Probleme sie haben. Und ich glaube, das, was du machst, ist super wichtig. Wirklich zuhören, was brauchen die Leute, was brauchen diese Unternehmen und dann ganz gezielt da angewandt ein Angebot zu machen und auch Ideen entwickeln für diesen Bedarf.
Glaubst du, dass die Unternehmen so in der Gänze wissen, dass es euch gibt, dass es so ein Leistungsangebot gibt?
Also die Fraunhofer-Gesellschaft vielleicht, also es kennen viele, aber ja, die einzelne Angebot von den einzelnen Instituten, vielleicht ist es nicht immer so sichtbar, ne? Haben wir auch vorhin gesprochen. Ja, vielleicht ist es da nicht überall.
Dafür gibt es ja gemischte Tüte rein.
Ja, ich denke nämlich gerade vielleicht auch mal, dich mal einzuladen als Referentin auf so einer Mitgliederversammlung, dass du das mal vorstellst, was du machst. Vielleicht kann man ja bei den Unternehmen mal so einen Aha-Effekt hervorrufen, dass die sagen, oh, das könnten wir gut gebrauchen.
Ja, sehr gerne.
Oder wahrscheinlich direkt mal ausprobieren.
Genau, sogar ein paar Sachen zu mitnehmen zum Ausprobieren. Also es ist auch, also es ist mit solchen Elementen ist man gleich gefangen. Also viele fragen sich auch, will jeder so mit solchen Spielzeug dann spielen? Aber wir haben dann so Tische und Tische voll mit Spielzeug. Also Fraunhofer spielen wir auch mit Playmobil oder Lego. Und eigentlich sind alle immer super begeistert dabei. Also es ist die physischen Elemente erregen schon, also zur Kreativität, zum Austausch und auch, also es lockert ein bisschen die Atmosphäre auf, wenn man über komplexe Themen spricht.
Und hast du dann noch Ideen, die ihr gemeinsam umsetzen könntet?
Also die Idee, also es von den, also es Forschungsinitiativen, finde ich, also es ist sehr interessant. Und du hast auch, also es zu dem Thema Bildung, was ich mich gefragt auch, also es welche Art von, also es Weiterbildung, ob immer so fachliche Aspekte sind oder vielleicht auch, also es im Bereich Soft Skills oder vielleicht Einbindung von zum Beispiel mehr Frauen im Bereich MINT, weil da sind auch Thematik, die wir auch jetzt in den neuen Projekten, also ich habe, also behandeln werden. Das ist zum Beispiel die Einbindung von Frauen, die quereinsteigen, also in diesem MINT-Beruf sein werden.
Also das ist sicher super wichtig und interessant, aber ich muss leider immer den Aspekt haben, dass ich damit Geld verdienen muss. Also es muss jemand buchen, jemand muss auf den Knopf anmelden drücken. Und wir haben schon verschiedene Ansätze gemacht, nicht technologische Themen anzubieten. Patentrecht zum Beispiel, was ja jetzt eigentlich, ne? Aber das ist immer schwierig. Man muss aber auch sagen, dass die IHKs da durchaus auch einen guten Job machen und viele dieser Themen besetzen, die dann eben bei uns auch nicht angeboten und nicht gebucht werden.
Das bei euch geht eher so um die fachliche Themen, fachliche Vorträge und Kurse.
Also letzte Frage ist ja dann immer, ist es ein Match?
Ich glaube ja.
Ja, das ist spannend, sehr spannend. Ja.
Ich habe auch das Gefühl, es ist noch nicht ausdiskutiert. Ja. Ich habe auch das Gefühl, man muss noch mehr begreifen und verstehen, so wie du es auch gesagt hast, Daniela. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir ein Match zusammenbekommen haben. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns berichtet, wenn ihr euch getroffen habt. Und wir sehen dann ja, wenn was passiert ist.
Ja, super, vielen Dank.
Danke, dass ihr zu Gast wart, dass ihr eure Arbeit vorgestellt habt. Und
vielen Dank für die Einladung.
Dass wir euch kennenlernen dürfen. Danke.
Ja, danke schön.
Dankeschön.
Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ein bisschen mehr lernen wollt, dann vernetzt euch gerne mit unseren Gästen und schaut auf den Social-Media-Kanälen. Da seht ihr dann auch die Geschenke, die überreicht wurden. Vielen Dank auch nochmal für diese Inspiration, was ihr uns da mitgegeben habt. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Vernetzt euch gerne mit den Gästen, folgt dem Insta-Kanal, denn da gibt es jede Menge Bonusmaterial für euch. Ihr seht die Geschenkübergabe, ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen und ihr seid immer informiert, wann die nächste Folge rauskommt. Wenn ihr euch ganz allgemein für das Thema Innovation in Rheinland-Pfalz interessiert, dann geht gerne auf www.innovationsagentur-rlp.de. Bleibt offen und neugierig, so wie unsere Blind Date Gäste bei Gemischte Tüte.